Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Flammen bei Athen. Die Winde machen den Kampf der Feuerwehr zur Sisyphusarbeit. Reklame in der Krise. Der Werbeverkäufer Publigroup macht den größten Verlust seit Jahren. Für Güter die Straße. Unter der Krise leidet vor allem der Transitverkehr auf der Schiene. Dann, beim umstrittenen Vertrag mit dem Gaddafi-Regime, hängt vieles vom vereinbarten Schiedsgericht in London ab. Und die Entschuldigung vom Bundespräsident Merz diskutieren wir im Tagesgespräch um 13 Uhr mit drei außenpolitischen Schwergewichten im Parlament. Rendezvous am Mikrofon ist Claudine Vinzenz. Zuerst jetzt zu Andrea Abühl mit der Nachrichtenübersicht.
Über den Waldbrandgebieten in Griechenland erschweren starke Winde die Löscharbeiten. Windböen spalten die Feuerfronten, immer wieder entstehen neue Feuer. Inzwischen gibt es hunderte Brandherde. Nach wie vor haben die rund 2000 Feuerwehrleute die Feuer nicht im Griff. 12 Löschflugzeuge und 9 Helikopter sind im Dauereinsatz. Nicht bekannt ist, wie viele Häuser bisher niedergebrannt sind. Schätzungen gingen davon aus, dass schon rund 200 Quadratkilometer Feld, Wald und Buschland zerstört wurden. Eine Fläche fast so groß wie der Kanton Zug. Das Werbeunternehmen Publigroup hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 8 Millionen Franken gemacht. Auch der Umsatz ging zurück, und zwar um 28% auf noch knapp 800 Millionen Franken. Am stärksten betroffen war der Verkauf von Inseraten in Zeitungen und Zeitschriften, teilt die Publigroup mit. Es sei der stärkste Rückgang seit 50 Jahren. In der Schweiz konzessionierte Fernsehsender sollen die gleichen Werbebedingungen erhalten wie ausländische Konkurrenzsender. Das Kommunikationsdepartement, das UVEC, hat eine Revision der Fernsehverordnung in die Vernehmlassung gegeben. Da durch neue EU-Richtlinien Sender aus Nachbarländern in der Schweiz bevorteilt würden, sollen auch die Regeln für Schweizer Sender gelockert werden. So sollen alle Fernsehsender mehr Unterbrecherwerbung senden dürfen. Konkret dürfen Filme und Nachrichtensendungen innerhalb von 30 Minuten einmal durch Werbung unterbrochen werden. Wegen der Wirtschaftskrise sind im ersten Halbjahr deutlich weniger Güter durch die Schweizer Alpen transportiert worden. Die Transporte seien verglichen mit dem letzten Jahr um ein Fünftel zurückgegangen, bestätigt das Bundesamt für Verkehr eine Meldung der NZZ. Die Bahn ist mit minus 24% stärker vom Rückgang betroffen als die Transporte auf der Straße. Mögliche Gründe dafür? Die Preise für Straßentransporte sind gesunken, wegen der Konkurrenz unter den Transporteuren. Zudem werden auf der Schiene genau die Güter transportiert, die besonders stark von der Wirtschaftskrise betroffen sind, wie Rohstoffe und Maschinenteile. Für die Förderung des grünen Stroms bezahlen die Schweizer Stromkonsumenten auch im nächsten Jahr einen Zuschlag von knapp einem halben Rappen pro Kilowattstunde. Dies hat das Bundesamt für Energie entschieden. Um die Vergütung des Stroms aus erneuerbaren Energien zu finanzieren, wird auf jeder verbrauchten Kilowattstunde ein Zuschlag von 0,45 Rappen erhoben. Für nächstes Jahr ergibt das voraussichtlich 265 Millionen Franken. Davon gehen aber rund 100 Millionen in die Absicherung von Risiken bei Erdwärmeprojekten. Das Gesetz schreibt vor, im Jahr 2030 rund 10% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müssen. Die rätoromanischen Autorinnen und Autoren bekommen einen professionell geführten Buchverlag. Er heißt Casa Editura Rumantia und verlegt Belletristik, Sachbücher und Hörbücher. Der neue Verlag erhält während dreier Jahre 60.000 Franken finanzielle Unterstützung vom Kanton Graubünden, von der Stiftung Pro Helvetia und vom Sprachverband Lia Rumantia. Bisher hatten lediglich einige regional engagierte Idealisten rätoromanische Literatur gefördert. In Italien wird geprüft, ob der Super-Jackpot im Lotto nach oben begrenzt werden soll, auf maximal 100 Millionen Euro. Der Staatsrat, die zweite Instanz der italienischen Justiz, entscheidet morgen über einen entsprechenden Antrag des Konsumentenschutzes. Ein unbekannter Gewinner aus der Toskana hatte am Wochenende den Rekord-Jackpot von 148 Millionen Euro geknackt. Der Konsumentenschutz ist der Ansicht, der Jackpot sei unmoralisch und skandalös geworden und könne zur Selbstzerstörung führen.
12.35 Uhr im Rendezvous von Schweizer Radio Dieres geht es weiter mit dem Bericht aus Griechenland, wo die Feuerwehrleute die Waldbrände im Großraum Athen einfach nicht in den Griff bekommen. Dann der Vertrag von Tripolis. Was da Bundespräsident Merz mit dem Gaddafi-Regime ausgehandelt hat, bereitet Völkerrechtlern Kopfzerbrechen. Die politische Debatte um den Alleingang von Bundespräsident Merz in Libyen führen wir um eins im Tagesgespräch mit drei Außenpolitikern aus National- und Ständerat. Die Krise macht die Zeitungen dünn und das Geschäft mit der Werbung in den Medien unrentabel. Wer stoppt die Gewalt in Afghanistan? Wohl weder ein neuer Präsident noch Zehntausende neuer Soldaten, sagt unser Experte. Der andere Blick auf Deutschland vor den Wahlen, in die Stadt, aus der so viele Leute wegziehen wie aus keiner anderen. Und Mann oder Frau, der Geschlechtstest bei der südafrikanischen 800-Meter-Weltmeisterin ist für viele in Südafrika ein Affront. Zuerst hat uns jetzt aber Andrea Abbühl Börsenzahlen, Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.178 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.5180 gehandelt, der Dollar zu 1.0613. Das Wetter. Heute scheint überall meist die Sonne. Und auch am Alpensüdhang lösen sich die Wolken bis zum frühen Nachmittag weiter auf. Gegen Abend kommt es über dem Jura und den Alpen da und dort zu Gewittern. Sonst bleibt es weiterhin sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 28 Grad, im Wallis auf 31 Grad. In der Nacht auf morgen und dann auch morgen früh ziehen einige Schauer und Gewitter über den Jura und den Westen. Tagsüber scheint vor allem im Osten und im Süden nochmals länger die Sonne. Am Nachmittag wird es dann aber überall zunehmend gewitterhaft. Die Temperatur liegt am Dienstag bei 24 bis 28 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Dagmersellen und Zursee Stau nach einem Unfall. Und in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen den Verzweigungen Schönbühl und Wankdorf stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Schließlich in der Westschweiz auf der A9 Richtung Martigny zwischen Vevey und dem Glion-Tunnel Stau wegen einer Baustelle. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt.
Es regnet Asche und glühende Holzstücke. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Mit aller Kraft kämpft die Feuerwehr gegen die Waldbrände in Griechenland. Es brennt vor den Toren Athens, aber auch in anderen Regionen des Landes. Das größte Problem, der Wind, der die trockenen Pinienwälder in Sekundenschnelle in Feuerwände verwandelt. Werner van Gent berichtet.
Seit heute Morgen erschwert ein starker Nordwind die mittlerweile verzweifelten Bemühungen der Feuerwehr, die Waldbrände unter Kontrolle zu bekommen. Böenartige Windstöße haben die Feuerfronten an vielen Stellen gespalten. Brennende Tannenzapfen werden oftmals über mehrere hundert Meter vom Wind fortgetragen, wodurch völlig unerwartet neue Brände ausbrechen. Die Feuerwehr spricht inzwischen von Hunderten von Brandherden, die außer Kontrolle geraten sind. Seit gestern wütet auch im Westen der Provinz Attiki bei Porto Germanos unweit von Korinth ein riesiger Waldbrand. Auch hier wiederholte sich, was am vergangenen Samstag den Waldbrand nördlich von Athen außer Kontrolle gebracht hat. Die Behörden reagierten zuerst einmal überhaupt nicht. Verzweifelte Rufe des Bürgermeisters von Porto Germano verhallten angesichts der großen Katastrophe im Norden Athens. Mittlerweile ist bei Porto Germanos ein ausgedehntes Naturschutzgebiet den Flammen zum Opfer gefallen. Besonders tragisch war hier die Brandursache. Ein in Griechenland lebender Immigrant hatte an einer entlegenen Stelle nach einem Krach mit seiner Partnerin diese mit Benzin überschüttet und in Brand gesetzt. In ihrer Panik hatte die Frau versucht, im Gras das Feuer zu löschen. Durch den starken Nordwind hatte sich dieses Feuer rasendschnell ausgeweitet. Die Frau liegt inzwischen mit schwersten Verbrennungen im Spital, der Mann wurde festgenommen. Ausgelöst hat er eine gigantische ökologische Katastrophe. An beiden Fronten, im Norden Athens wie in Porto Germano, hofft man jetzt, dass die Meteorologen recht bekommen und dass der Wind gegen Abend abflauen wird.
Der Vertrag, den Bundespräsident Hans-Rudolf Merz am Donnerstag eigenmächtig mit Libyen abgeschlossen hat, bereitet seinen Bundesratskollegen Kopfzerbrechen und nicht nur ihnen. Denn der Vertrag enthält Zugeständnisse an Libyen, die je nach Auffassung gegen unser eigenes Recht verstoßen. Wie kann die Schweiz den angerichteten Schaden begrenzen? Eine Möglichkeit sehen Experten in der Arbeit des geplanten Schiedsgerichts, das die Vorfälle rings um die Verhaftung von Gaddafis Sohn Hannibal untersuchen soll. Nathalie Christen berichtet.
Eines vorweg, am Vertrag mit Libyen gibt es grundsätzlich nichts mehr zu rütteln. Libyen kann sich darauf berufen, auch wenn Bundespräsident Hans-Rudolf Merz seine Kompetenzen überschritten hat. Nur in einem, dem schlechtesten Fall, könnte die Schweiz sich noch aus dem Vertrag lösen, sagt Helene Keller, Völkerrechtsprofessorin an der Universität Zürich. Dann nämlich, wenn Libyen die zwei festgehaltenen Schweizer doch nicht ausreisen lassen würde.
Dann wäre völkerrechtlich die Schweiz berechtigt, die Verpflichtungen aus dem Vertrag zu sistieren, weil die Schweiz sagen könnte, diese Freilassung war eine Conditio sine qua non für diesen Vertrag.
Und dies, obwohl der libysche Premierminister die Freilassung der zwei Schweizer nur mündlich versprochen hat. Denn auch im Völkerrecht gäbe es einen Grundsatz, der in etwa Treu und Glauben entspricht, so Keller. Doch lässt Libyen die Schweizer ausreisen, muss sich die Schweiz an den Vertrag halten. Ein Vertrag, in dem es aus Schweizer Sicht von Fallstricken nur so wimmelt. Auch dann sei aber noch nicht alles verloren, sagt Völkerrechtsprofessorin Helene Keller.
Ich denke, dass man den Schaden im Moment durchaus noch in Grenzen halten könnte.
Das meint auch der Berner Staatsrechtsprofessor Benjamin Schindler.
Ich denke, die Schadensbegrenzung muss sich jetzt auf die Umsetzung dieses Vertrags konzentrieren.
Im Fokus der beiden Experten ist das Schiedsgericht, das die Schweiz und Libyen in London einsetzen werden, gemäß Vertrag. Dieses Gericht wird die Vorfälle rund um die Verhaftung von Gaddafis Sohn Hannibal in Genf untersuchen. Hannibal Gaddafi wurde ja vorgeworfen, seine Angestellten misshandelt zu haben. Die Entscheide des Gerichtes müssen die zwei Länder gemäß Vertrag respektieren und umsetzen. Darum sei es zentral, dass der Bundesrat fristgemäß bis Sonntag eine äußerst kompetente Person bestimme. Politische Differenzen hin oder her, findet Völkerrechtlerin Keller. Und diese Person habe nachher die äußerst wichtige Aufgabe, mit der libyschen Vertrauensperson zusammen die dritte Person im Bunde zu bestimmen, sagt Staatsrechtler Schindler. Eine Person, die Verständnis habe für die Eigenheiten der Schweiz.
Dann denke ich, ist es wichtig, dass der Chairman dieses Schiedsgerichts aus einem Land kommt, das Verständnis für die schweizerische Rechtsordnung hat, hier insbesondere für den schweizerischen Föderalismus und eben auch sich bewusst ist, dass die Strafverfolgung solcher Delikte vor allem eine Kompetenz der Kantone ist und nicht eine Kompetenz des Bundes ist.
Gelingt es, das Schiedsgericht mit kompetenten Personen zu besetzen, ist Völkerrechtsprofessorin Keller zuversichtlich, dass es keine Entscheide geben werde, welche die Schweiz zwingen würden, in die Autonomie des Kantons Genf oder dessen Strafverfolgungsbehörden einzugreifen. Die Paragraphen des Vertrags mit Libyen seien dazu genügend gummig und die Entschuldigung im Vertrag mit Libyen zwinge das Gericht zu nichts.
Ich denke aber nicht, dass der Bundesrat den Genfer Behörden in den Rücken fallen muss. Also die Rechtsfolgefrage ist im Moment noch total offen. Und ich glaube, mit einer geschickten Vorbereitung des Schiedsgerichts wird sich die Schweiz hier aus der Affäre ziehen können.
Auch in einem weiteren heiklen Punkt ist Keller eher zuversichtlich. Im Vertrag steht, die Schweiz müsse die Behandlung von Libyen verbessern. Eine Sonderbehandlung für Libyen? Das müsse vom Schiedsgericht korrigiert werden, glaubt Helene Keller.
Und da werden völkerrechtliche Vorgaben wie das Diskriminierungsverbot, also wir dürfen die Libyer nicht einfach privilegierter behandeln als alle anderen Menschen, diese Vorgaben muss das Schiedsgericht einhalten.
Fazit: Die Situation scheint schwierig, aber nicht ohne Ausweg.
Wenn Firmen in Zeiten der Krise weniger Werbung machen, in Zeitungen, im Kino oder im Radio und Fernsehen, dann merkt das besonders die Bubli Group in Lausanne. Sie vermittelt Werbung in all diesen Medien. Schon letztes Jahr rutschte das Unternehmen tief in die roten Zahlen und es geht im gleichen Stil weiter. Im ersten halben Jahr brach der Umsatz um fast 30% ein. Das ist nicht nur für den Konzern schlecht, sondern für die ganze Medienbranche. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Es war einmal ein lukratives Geschäft. Inserate vermitteln zwischen den Unternehmen, die Inserate schalten wollen, und den Medien, die diese Inserate veröffentlichen. Doch eben, das war einmal ein lukratives Geschäft. Heute sieht's anders aus, auf jeden Fall bei der größten Schweizer Inseratevermittlerin, der Public Group, mit Sitz in Lausanne. Und das hat zwei Gründe. Der erste ist der Markt. Wegen der Wirtschaftskrise sinken die Werbeausgaben und das schon seit Monaten. Weniger Werbung also, und das bedeutet nicht nur weniger Einnahmen für die Medien, insbesondere die Tageszeitungen, sondern auch weniger Einnahmen für die Vermittlerin, für die Public Group. Deren Chef Hans-Peter Rohner hält denn auch an einer Telefonkonferenz fest.
Wir bewegen uns wie alle Akteure der Medien- und Werbeindustrie in einem Umfeld, das man als schwerwiegendste Rezession der letzten 50 Jahre oder der letzten Jahrzehnte bezeichnen kann.
Der zweite Grund, das ist die Public Group selber. Sie hat zu lange auf ihr traditionelles Geschäftsmodell gesetzt, zu spät realisiert, dass sich die Medienwelt ändert, dass die Bedeutung der Tageszeitungen schwindet und die elektronischen und die Online-Medien wichtiger werden, dass im Online-Bereich riesige und globale Konkurrenten wie Google auftreten und der Public Group Konkurrenz machen oder dass immer mehr Schweizer Verlage, zum Beispiel die Basler Zeitung, die AZ Medien oder die Edipress, ihre Inserate selber statt durch die Public Group verwalten lassen wollen. Viele Veränderungen, allzu viele auf einmal. Mit negativen Folgen auch auf die Halbjahreszahlen der Public Group. Tieferer Gewinn, kleinere Bruttomarge, weniger Personalbestand. Und auch der Umsatz schrumpft. Dazu nochmals Hans-Peter Rohner.
Wir verlieren etwa 18-20% in line mit dem Markt und ein Drittel unserer Umsatzverluste ist zu erklären mit den Strukturveränderungen.
Auf diese Veränderungen muss die Public Group nun reagieren und ihr Geschäftsmodell kräftig umkrempeln. Man will weg von fixen Kommissionen, von Exklusivverträgen hin zu nuancierten Preismodellen. Public Group will mit den großen Verlagshäusern neue Verträge aushandeln, in denen sie zum Beispiel neue Verrechnungsmodelle und neue Dienstleistungen anbietet. Die Public Group ist nun gefordert, zu beweisen, dass sie auch im neuen Medienzeitalter eine Rolle spielen kann.
Morgen sollen in Afghanistan die ersten offiziellen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl bekannt werden. Unterdessen häufen sich aber die Berichte über Wahlbetrug. Vor allem dem amtierenden und wiederkandidierenden Präsidenten Hamid Karzai wird vorgeworfen, er habe die Wahl massiv zu seinen Gunsten manipulieren lassen. Hinzu kommt jetzt die Forderung einiger NATO-Befehlshaber nach mehr westlichen Truppen. Die zahlreichen Anschläge rund um den Urnengang zeigten, dass es mehr Streitkräfte gegen die Taliban brauche. Fredrik Steiger berichtet.
Vereinzelt fahren immer noch Autos durch die afghanische Hauptstadt Kabul, deren Fensterscheiben mit Wahlplakaten von Dr. Abdullah Abdullah vollgepflastert sind und aus deren scheppernden Lautsprechern Wahlslogans ertönen. Es geht der Opposition hauptsächlich darum, sich selber Mut zu machen. Denn immer mehr deutet darauf hin, dass der amtierende Präsident Hamid Karzai zum Sieger erklärt wird. Sein wichtigster und chancenreichster Herausforderer, der Ex-Außenminister und Augenarzt Abdullah Abdullah, scheint das auch zu befürchten.
During the campaign process was far from being a leveled playing field. The state apparatus was used.
Schon während des Wahlkampfes habe Karzai nicht sauber agiert und den Staatsapparat für seine Kampagnenzwecke eingespannt. Abdullah sagt aber auch,
whatever the outcome, I respect the verdict of the people, the vote, and hopefully that's.
Er werde den Willen des afghanischen Volkes respektieren. Mit leicht drohendem Unterton fügt er jedoch an, er hoffe, dieser Wille des Volkes werde nicht ignoriert. Auch der in Kabul arbeitende Afghanistan-Experte Thomas Ruttig meint, es hätten keine freien Wahlen stattgefunden.
Von freien und fairen Wahlen spricht eigentlich in Afghanistan niemand mehr, auch nicht die internationale Gemeinschaft. Die Kriterien, die gern herangezogen werden, lauten akzeptabel unter afghanischen Bedingungen. Aber das ist natürlich ziemlich verwaschen.
Und er ergänzt,
ich denke, es ist großer Manövrierraum für Betrug vorhanden.
Natürlich ist es mutig, dass Millionen von Afghaninnen und Afghanen trotz der Drohungen und der Gewalt der Taliban wählen gingen. Wahr ist aber auch, wie etwa die EU-Beobachter feststellen, dass die Wahlbeteiligung weit unter den 70% von vor 5 Jahren liegen dürfte. Mancherorts gingen diesmal keine 10% an die Urnen. Das Risiko steigt, dass die Gewalt noch zunimmt, sobald das Resultat verkündet wird. Analyst Thomas Ruttig rechnet zwar nicht mit Teheraner Verhältnissen.
Ein iranisches Szenario erwarte ich nicht, ehrlich gesagt. Die politische Opposition ist zwar rhetorisch relativ stark, aber organisatorisch hat sie bis jetzt nicht bewiesen, dass sie wirklich die Massen bewegen kann, Dr. Abdullahs Nationale Front.
Aber das Land könnte noch weiter destabilisiert werden, falls offiziell ein Sieger präsentiert wird, viele im Volk aber nicht an dessen Wahlsieg glauben. Um einer denkbaren neuerlichen Gewaltwelle vorzubeugen, möchten nun manche Kommandanten die ohnehin schon mit 100.000 Soldaten in Afghanistan präsenten NATO-Truppen noch weiter aufstocken. Dies, obschon der oberste Kommandeur selber, der US-General Stanley McChrystal, zögert.
We're doing a detailed analysis on that, and that is something that takes an awful lot of science and an awful lot of art as well.
Man analysiere jetzt die Lage, erst dann werde sich zeigen, ob und wie viel zusätzliche Soldaten man brauche. Und nüchtern merkt er an,
if the international community wins this effort for Afghanistan and then hands it to it, it won't have the same meaning.
Den Kampf für ein freies, demokratisches Afghanistan könne letztlich nicht die internationale Gemeinschaft gewinnen, das müssten die Afghanen selber tun. In Afghanistan selber wie im Ausland wachsen nämlich die Zweifel, dass mehr westliche Truppen mehr Sicherheit brächten. Zumal der Wahltag vorige Woche zeigte, dass selbst die massiv aufgestockte westliche Truppenpräsenz nicht umfassend die Sicherheit im Land garantieren konnte.
Deutschland wählt in einem Monat. Letzte Woche haben wir aus Hamburg berichtet, diese Woche blicken wir ganz weit in den Osten, in die Lausitz. Hier wurde das Energiezentrum der DDR mit Braunkohletagebau und Stromkraftwerken errichtet und dazu eine neue Stadt mit Namen Hoyerswerda. Kohle wird heute zwar noch immer gefördert, aber dafür braucht es heute viel weniger Menschen. Arbeit ist in der Region deshalb rar geworden. Hoyerswerda wurde zur am schnellsten schrumpfenden Stadt Deutschlands. Die Rentner bleiben, die Jungen haben keine Perspektiven, Joe Schelbert berichtet.
Einstimmen, einsingen, einspielen. Die Hoyerswerdaer-Band Maternus Intus, der Name bezieht sich auf ein Bier und nicht auf den frühchristlichen Bischof, probt im Keller der Kulturfabrik. Noch, muss man sagen, denn wie lange die Combo noch existiert, ist unklar. Mindestens im Herbst wollen die vier Musiker Dieter, Harald, Nico und Toni noch Konzerte geben und dafür geben sie alles. Immer wieder will sie neue Schuhe, heißt einer ihrer Songs, aber um Schuhe zu kaufen, braucht es Geld, das heißt Arbeit und die ist in Hoyerswerda rar. Gegen 100.000 Menschen arbeiteten vor der Wende in den Kohlegruben der Region, heute sind es noch ein paar Tausend. Die Leute müssen der Arbeit nachziehen, auch die Musiker von Maternus Intus, die nächstes Jahr ihre Mittelschul- oder Fachhochschulabschlüsse haben. In Hoyerswerda sehen Nico, Toni, Harald und Dieter, so sehr sie es bedauern, kaum ihre Zukunft.
Ich will eigentlich gern in der Nähe bleiben, aber ich weiß, dass es sich irgendwann ändern wird, dass ich irgendwann wohl doch wegziehen muss. Aber ich hoffe es nicht.
Ich würde schon gerne hier bleiben, aber ich glaube auch, dass es mich raus in die Welt treibt. Also höchstwahrscheinlich rüber in den Westen oder so. Aber ich würde mir schon wünschen, hier zu bleiben. Da würde ich gucken, ob ich irgendwo halt damit eine Arbeit finde.
Ja, also ich bin gerne in der Stadt, weil so viel man auch sagt, dass Hoyerswerda nicht so toll ist, irgendwie ist es auch ein Teil vom Herzen, deshalb wird schon traurig, wenn ich weggehen muss.
Da wird es dann halt eben raus aus der Stadt gehen. Unsere Familie bleibt natürlich hier, aber die Zukunft ist dann in den größeren Städten, wie zum Beispiel Dresden oder Leipzig.
Die Arbeitslosigkeit in der Stadt beträgt 16%, sie war schon höher, doch inzwischen haben Zehntausende die Stadt verlassen, vor allem junge Menschen. Bürgermeister Stefan Skora macht sich keine Illusionen, dass dieser Prozess weitergeht.
Anzahl der Arbeitsplätze, die wir vor Jahren oder vor 20 Jahren noch in der Region von Hoyerswerda hatten, die werden wir so nicht mehr bekommen. Das muss man einfach auch für sich akzeptieren und ich glaube, das ist das Schwierigste. Wir als Stadt, ich kann keinen Ausbildungsplatz schaffen. Es ist nicht unsere originäre Aufgabe, Betriebe zu gründen.
Etwas schicksalsergeben vielleicht, aber die Realität der letzten Jahre, Arbeitsplatzverlust, Abwanderung, war ein harter Lehrmeister. Bürgermeister Skora und die Stadt Hoyerswerda richten sich ein, in den nächsten 10 Jahren nochmals mehr als 10.000 Einwohner zu verlieren, weil es zu wenig Jobs gibt. Dann wird die Stadt noch um die 25.000 Einwohner haben und vielleicht, so hofft der Bürgermeister, ein Gleichgewicht von Arbeitsstellen und Nachfrage gefunden haben.
Wir werden bis zum Jahre 2020 eine Größe erreicht haben, wo auch das Angebot an Ausbildungsplätzen, an Arbeitsplätzen in der Region dazu führen wird, dass wir auch Angebote machen können.
Und die Leute dann in der Stadt bleiben. Bis dahin richten sich Stadt und Bewohner fast klaglos in dieser Realität von Schrumpfung und Wegzug ein. Hoyerswerda könne zurzeit nur dafür sorgen, so Helga Nickich, die Leiterin der regionalen Arbeitsstelle für Jugendarbeit und Schule, dass seine Jugend wenigstens gut ausgebildet sei.
Ich glaube, es ist nicht die erste Aufgabe, die Jugend in der Stadt zu behalten, sondern Jugendlichen solche Werte zu vermitteln und sie so auszustatten, dass sie weggehen und lernen, beim Weggehen wiederzukommen.
Viele werden es wohl nicht sein, die zurückkommen, auch wenn es ihnen schwer fiel, Hoyerswerda aufzugeben. Und denen, die noch da sind, bleibt ein Winter lang Zeit, um in der Kulturfabrik ein Ohr voll Maternus Intus zu genießen.
Junge Musik aus der deutschen Stadt, die am schnellsten schrumpft, weil gerade die Jungen wegziehen. Josh Helbert war in Hoyerswerda. Die Kontroverse um das Geschlecht von 800-Meter-Weltmeisterin Caster Semenya erhitzt in ihrer Heimat Südafrika die Gemüter. Caster Semenya gewann in Berlin den Lauf der Frauen überragend. Ihr männliches Aussehen und ihre Schnelligkeit hatten aber den Internationalen Leichtathletikverband veranlasst, ihr Geschlecht mit Labortests zu überprüfen. Dieses Vorgehen wirft in Südafrika inzwischen hohe Wellen. Es sei rassistisch, sagt nicht nur die Bevölkerung, sondern sagen auch hohe Politikerinnen. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Die ganze Nation steht hinter Caster Semenya, so scheint es, wenn man die Stimmung in Südafrika betrachtet. Morgen, wenn die Supersprinterin nach Hause zurückkehrt, soll sie mit einem Heldinnenempfang geehrt werden. Denn was der jungen und wenig erfahrenen Sportlerin aus dem Nordosten Südafrikas widerfährt, sehen die Menschen in Südafrika als Erniedrigung. Er lasse es nicht zu, dass das Mädchen auf diese Weise erniedrigt werde, schimpfte der Chef des südafrikanischen Athletikverbandes Leonard Chuene schon in Berlin. Caster werde isoliert, als ob sie Lepra habe. Das sei nicht in Ordnung. Auch Casters Vater, Chico Semenya, empört sich. Die Geschlechtsuntersuchung seiner Tochter sei eine Beleidigung seiner Kultur und der seines Volkes, der Sepedi, sagte er im nationalen Fernsehen. Er sei damit nicht einverstanden. Die Sprecherin der Gleichberechtigungskommission, Jabu Baloi, kritisierte die Geschlechtsuntersuchung als menschenverachtend. Der politische Heißsporn Julius Malema, Chef der Jugendliga der Regierungspartei, bezeichnete sie als sexistisch und rassistisch. Die prominente weiße Politikerin Patricia de Lille ruft gar dazu auf, den Athletikverband einzuklagen. Und auch Südafrikas Regierung hat sich kritisch zu Wort gemeldet.
Die International Athletics Federation sought to demoralize her.
Der Internationale Athletikverband habe Caster zu demoralisieren und zu entmutigen versucht, noch bevor eine wissenschaftliche Bestimmung ihres Geschlechts vorliege, sagte Vizepräsident Khalema Motlanthe. Die Innenministerin Dlamini Zuma rief alle Südafrikaner und insbesondere die Frauen dazu auf, Caster zu unterstützen und mit Verachtung die Zweifel an ihrem weiblichen Geschlecht zurückzuweisen. Längst geht es nicht mehr um die Sprinterin Caster allein. Der Westen wolle Südafrika den Stolz, die Ehre und die Freude über Casters Goldmedaille wegnehmen, ist die vorherrschende Meinung. Und so gibt sich eine ganze Nation wegen einem Prozedere beleidigt, das im Sport ja nichts Neues ist. Dass der Athletikverband die Geschlechtsuntersuchung vor der WM in Berlin angeordnet und von Casters Teilnahme abgeraten hat, geht im Entrüstungslärm unter. Nur Casters Mutter bewahrt Ruhe.
What I say, I'm not doubting. Yes. Come from me. I give birth to that girl from my womb.
Was ich sage, sage ich. Da gibt es nichts zu zweifeln. Ich habe dieses Mädchen auf die Welt gebracht, aus meinem Schoß.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.